Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Katechismus, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Jeweils am Montag betrachten wir gemeinsam den großen dritten Teil des Katechismus der katholischen Kirche, der überschrieben ist mit Das Leben in Christus. Wir sind dort bereits im Artikel 12, in dem es um das sittliche Gesetz geht. In der letzten Sendung haben wir das natürliche Sittengesetz kennengelernt. Dieses natürliche Gesetz bringt das grundlegende sittliche Wissen zum Ausdruck, das dem Menschen ermöglicht, durch die Vernunft zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Ebenso haben wir uns mit dem alten Gesetz beschäftigt, welches die erste Stufe des geoffenbarten Gesetzes ist. Seine sittlichen Vorschriften sind in den 10 Geboten zusammengefasst. Im weiteren Verlauf sind wir dann in das neue Gesetz, das Gesetz des Evangeliums, eingetaucht, bei dem wir dann stehen geblieben sind. Ich freue mich auch, zur heutigen Sendung wieder Herrn Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Domherr Cassetti.
Grüß Gott, Frau Frey.
Wie bereits gesagt, sind wir letztes Mal beim Punkt das neue Gesetz, das Gesetz des Evangeliums, stehen geblieben. Wir hatten diesen Punkt schon begonnen und haben auch begonnen, uns mit diesem neuen Gesetz zu beschäftigen. Vielleicht können Sie für unsere Zuhörer kurz zusammenfassen, wo wir da heute anknüpfen.
Ja, das neue Gesetz ist eben das Gesetz des Evangeliums. Das ist das, was Jesus Christus uns gebracht hat. Es vermittelt uns, oder es ist eine Gnade des Heiligen Geistes, haben wir gesehen. Es erfüllt eben die Verheißungen des alten Bundes. Und wir hatten ja gesehen, dass das alte Gesetz das Problem mit sich bringt, dass die Menschen es eigentlich nicht erfüllen konnten. Es hat mehr bewusst gemacht, worin wir uns verfehlen. Aber wir konnten es sozusagen als alttestamentliche Menschen eben aus eigener Kraft gar nicht erfüllen. Und nun schenkt uns das neue Gesetz des Evangeliums eben auch die Gnade, diese Gebote leben zu können, sie erfüllen zu können. Dass natürlich dann noch Dinge dazukommen, im neuen Gesetz des Evangeliums, die so noch nicht bekannt waren im Alten Testament, eben zum Beispiel die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, die eine deutlicheres Bewusstsein für die Unauflöslichkeit der Ehe, diese Dinge kommen dazu eben in diesem neuen Gesetz des Evangeliums. Wir sind ja dann stehen geblieben, dass im Grunde genommen das neue Gesetz zusammengefasst ist im neuen Gebot Jesu, eben einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat.
Und dort wollen wir heute fortsetzen, liebe Zuhörer. Das ist im Katechismus auf der Seite 511. Wir beginnen da beim Unterpunkt 1971. Für jene, die vielleicht das erste Mal eingeschaltet haben, die Punkte, so zum Beispiel 1971, finden Sie jeweils am Beginn eines Absatzes. Den Punkt 1971 eben auf der Seite 511. Dort heißt es: Zur Predigt des Herrn kommen die sittlichen Weisungen der Apostel hinzu. Sie geben die Lehre des Herrn mit der Autorität der Apostel weiter, insbesondere durch die Darlegung der Tugenden, die sich aus dem Glauben an Christus ergeben und die durch die Liebe, die Hauptgabe des Heiligen Geistes, beseelt werden. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft, so heißt es im Römerbrief im Kapitel 12. Diese Weisungen lehren uns auch, Gewissensfälle im Licht unserer Beziehung zu Christus und zur Kirche zu behandeln.
Ja, es ist wichtig, dass eben, was in den Briefen des Apostels Paulus und der anderen Apostel, was eben darin enthalten ist, dass dass diese sittlichen Weisungen für uns eben auch eine Bedeutung haben über die 10 Gebote hinaus, die uns ja sehr vertraut sind. Wir sehen darin auch, dass es ganz selbstverständlich war, dass die Apostel eben auch in ethischer Hinsicht Weisungen überhaupt gegeben haben, die verbindlich waren für die Gemeinden. Heute hört man hier und da, die Kirche kann etwas in Glaubensdingen lehren, aber was geht die Kirche die Moral an? Das wollen wir selber entscheiden. Nein, es gehört zum Urbestand eben auch der Heiligen Schrift, des Kanons, dass da in diesen Lehren und Briefen der Apostel auch sittliche Weisungen enthalten sind und an die haben wir uns auch zu halten. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn jetzt jemand sehr kritisch ist und dann sagt, ja meine Güte, die Apostel haben das gesagt, aber nicht Jesus, könnte man so jemandem dann die Bibelstelle zum Beispiel auch als Argument geben, dass Jesus gesagt hat, wer euch hört, hört mich?
Ganz genau. Und er sendet ja die Apostel und er setzt sie ja ein, auch den Petrus, um die Kirche zu leiten. Und es gehört zu das Lehramt der Kirche, das sich ja auch biblisch begründen lässt, umfasst eben nicht nur Glaubensaussagen, sondern betrifft eben auch sittliche Weisungen. Das scheint mir wichtig zu sein.
Mhm. Im Punkt 1972 heißt es weiter: Das neue Gesetz wird Gesetz der Liebe genannt, weil es mehr aus Liebe, die der Heilige Geist eingießt, handeln lässt, als aus Furcht. Es heißt auch Gesetz der Gnade, denn es schenkt die Gnade, aus der Kraft des Glaubens und der Sakramente zu handeln. Es wird auch als Gesetz der Freiheit bezeichnet, weil es uns von den rituellen und rechtlichen Vorschriften des alten Gesetzes befreit, uns bereit macht, unter dem Antrieb der Liebe spontan zu handeln und uns aus dem Stand des Knechtes, der nicht weiß, was sein Herr tut, in den eines Freundes Christi erhebt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. So heißt es bei Johannes 15. Und in den Stand des erbberechtigten Sohnes einsetzt.
Ja, diese Bezeichnungen des neuen Gesetzes eben als Gesetz der Liebe, der Gnade, der Freiheit zeigen, dass das eigentlich etwas ungeheuer Gutes ist, was uns da in diesem neuen Gesetz geschenkt ist, weil es uns eben befähigt, uns auszurichten an der Liebe, die Christus uns vorgelebt hat, und weil es uns eben die Kraft gibt, zu einem guten, zu einem richtigen Leben, eben einem Leben, das dem Willen Gottes wirklich entspricht. Und darin liegt eben auch eine Freiheit. Wir haben immer so ein dumpfes Gefühl, der Glaube oder die Kirche enge uns irgendwie ein, mache das Leben mühevoller in gewisser Weise. Dabei wollen diese Weisungen uns auf einen Weg führen, der zum Ziel führt und der uns letztlich eben glücklich macht. Das ist ja diese ganze Ethik, diese christliche Ethik, die ja unter dem großen Titel steht, Leben in Christus, Leben mit Christus. Das ist etwas ungeheuer Freudvolles und Schönes. Und das will uns das Leben eigentlich nicht erschweren, sondern im Grunde erleichtern und uns eben frei machen von schlechten Bindungen an diese Welt.
Das neue Gesetz enthält neben seinen Geboten die evangelischen Räte. Die überlieferte Unterscheidung zwischen den Geboten Gottes und den evangelischen Räten wird in Bezug auf die Liebe, die Vollkommenheit des christlichen Lebens, getroffen. Die Gebote sollen aus dem Wege räumen, was sich mit der Liebe nicht vereinbaren lässt. Ziel der Räte ist es, zu beheben, was die Entfaltung der Liebe hemmen kann, auch wenn es nicht gegen sie verstößt.
Ja, die Unterscheidung, diese ist eigentlich hilfreich und wichtig zwischen Geboten und Räten. Die Gebote müssen wir einhalten. Die Räte sind eben, was in dem Wort Rat steckt, eine Empfehlung, eine Ermutigung, einen Weg zu gehen, der nicht strikt vorgeschrieben ist, der aber eben der größeren Liebe dienen kann. Also mit den Räten meint man in klassischer Weise eben, mit den evangelischen Räten meint man klassisch die Armut, den Gehorsam und die Jungfräulichkeit oder die Ehelosigkeit um Christi willen oder um des Himmelreiches willen.
Da steht darum, Herr Cassetti, Ziel der Räte ist es, zu beheben, was die Entfaltung der Liebe hemmen kann. Jetzt leben ja nicht alle nach den evangelischen Räten. Welche Möglichkeit haben denn, sagen wir jetzt mal, in der Ehe lebende Menschen zu beheben, was die Entfaltung der Liebe hemmen kann? Da muss es ja auch eine Möglichkeit geben.
Ich sage jeweils immer, es gibt auch die Haltung der Jungfräulichkeit. Von dieser Haltung können auch die Verheirateten oder sollen auch die Verheirateten sich etwas sagen lassen, indem sie eben verstehen, dass auch die eheliche Liebe über sich selber hinausführt, als Zeichen, als Hinweis der Liebe Gottes, die der jungfräulich Lebende direkt anstrebt. Also es gibt so etwas auch wie eine Gesinnung der Jungfräulichkeit, die auch innerhalb der Ehe gelebt werden soll, um eben auch die Eheleute zu befähigen, ihre menschliche Liebe im Zusammenhang der Liebe zu Gott zu sehen.
Mhm. Danke. Die evangelischen Räte bekunden die lebendige Fülle der Liebe, die immer noch mehr schenken möchte. Sie bezeugen ihre Dynamik und fordern uns zu geistiger Verfügbarkeit auf. Die Vollkommenheit des neuen Gesetzes besteht wesentlich in den Geboten der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Die Räte geben direktere Wege und tauglichere Wege, Mittel dazu an und sollen je nach der Berufung eines jeden in die Tat umgesetzt werden. Franz von Sales sagt, Gott will nicht, dass jeder alle Räte befolge, sondern nur jene, die den jeweils verschiedenen Personen, Zeiten, Anlässen und Kräften angemessen sind, so wie die Liebe es erfordert. Denn sie ist die Königin aller Tugenden, aller Gebote, aller Räte, kurz aller christlichen Gesetze und Taten und gibt ihnen allen Rang und Ordnung, Zeit und Wert.
Ja, ich kann vielleicht das vorhin Gesagte hier noch etwas ergänzen. Diejenigen, die dem Rat der Armut folgen, zum Beispiel eben in einem Kloster und auf persönliches Eigentum verzichten, die berufen sich auf solche Einladungen zur Armut von Jesus selber. Nun können Verheiratete diese Armut auch nicht im gleichen Sinne leben, denn wer verheiratet ist, ein Familienvater, trägt auch eine gewisse Verantwortung für das materielle Auskommen seiner Familie. Und dennoch können Familien etwas von diesem Geist der christlichen Armut leben, indem sie eben ein persönlich bescheidenes Leben zu führen versuchen und das bereit sind, das, was übrig bleibt, was sie auch nicht brauchen, um die Zukunft der Kinder zu sichern, dann dort mit den Armen großherzig teilen. Oder eben wer dem Rat des Gehorsams gelobt folgt oder diesen Rat gelobt im Kloster, der verzichtet auf den Eigenwillen und ordnet sich dem Abt oder der Priorin unter. Bei den Eheleuten erinnerten wir uns daran, was Paulus im Brief an die Epheser sagt, einer ordne sich dem anderen unter. Also auch da versuchen dann Eheleute, Verheiratete im Gegenseitigen auf sich hören, aufeinander hören, ihm auch nachgeben können, eben den Eigenwillen zu bekämpfen, den Egoismus zu bekämpfen und auch den Willen des anderen anzunehmen einmal, aber das eben in gegenseitiger Weise. Und so kann man sagen, dass die Räte eben nicht nur für diejenigen sind, die jetzt eine ganz spezielle Berufung dazu haben, sondern dass eigentlich alle Christen, in welchem Stand sie auch leben, eingeladen sind, immer wieder diese Räte auch zu bedenken und zu überlegen, was kann ich in meiner konkreten Lebenssituation davon umsetzen.
Kommen wir zu den Kurztexten. Die Kurztexte sind ja jeweils die Zusammenfassung eines ganzen großen Kapitels. Wir lesen die Kurztexte jetzt in einem durch und anschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, liebe Zuhörer. Gemäß der Schrift ist das Gesetz eine väterliche Unterweisung Gottes, die dem Menschen die Wege vorschreibt, die zur verheißenen Seligkeit führen und die Wege zum Bösen verbietet. Das Gesetz ist nichts anderes als eine Anordnung der Vernunft im Hinblick auf das Gemeinwohl, öffentlich bekannt gegeben von dem, der die Sorge für die Gemeinschaft innehat, so Thomas von Aquin. Christus ist das Ende des Gesetzes. Er allein lehrt und gewährt die Gerechtigkeit Gottes. Das natürliche Sittengesetz ist eine Teilhabe des nach dem Bilde seines Schöpfers geschaffenen Menschen an der Weisheit und Güte Gottes. Es bringt die Würde der menschlichen Person zum Ausdruck und bildet die Grundlage ihrer Grundrechte und Grundpflichten. Das natürliche Sittengesetz ist unveränderlich und bleibt die ganze Geschichte hindurch bestehen. Die Regeln, die dieses Gesetz zum Ausdruck bringen, bleiben der Substanz nachgültig. Es ist notwendiges Fundament zum Aufbau der sittlichen Regeln und der staatlichen Gesetzgebung. Das alte Gesetz ist die erste Stufe des geoffenbarten Gesetzes. Seine sittlichen Vorschriften sind in den 10 Geboten zusammengefasst. Das mosaische Gesetz enthält Wahrheiten, die der Vernunft von Natur aus zugänglich sind. Gott hat sie geoffenbart, weil die Menschen sie nicht in ihrem Herzen erkannten. Das alte Gesetz ist eine Vorbereitung auf das Evangelium. Das neue Gesetz ist die durch den Glauben an Christus empfangene, in der Liebe wirksame Gnade des Heiligen Geistes. Es findet vor allem in der Bergpredigt des Herrn seinen Ausdruck und teilt uns mit Hilfe der Sakramente die Gnade mit. Das Gesetz des Evangeliums erfüllt, übersteigt und vervollkommnet das alte Gesetz. Dessen Verheißungen werden durch die Seligpreisungen des Himmelreiches erfüllt und dessen Gebote durch die Erneuerung des Herzens, des Ursprungs aller Handlungen. Das neue Gesetz ist ein Gesetz der Liebe, der Gnade und der Freiheit. Das neue Gesetz enthält neben seinen Geboten die evangelischen Räte. In Lumen Gentium heißt es, die Heiligkeit der Kirche wird in besonderer Weise gefördert durch die vielfachen Räte, deren Beobachtung der Herr im Evangelium seinen Jüngern vorlegt.
Ich kann vielleicht noch einmal das Wesentliche auch von diesen vielen Kurztexten in ein wenigen Sätzen zusammenfassen. Im Grunde genommen geht es darum, dass mit der Erschaffung des Menschen Gott diesem besonderen Geschöpf auch eine Vorgabe mitgegeben hat in Bezug auf das richtige Leben. Mit der Schöpfung eigentlich ist uns vorgezeigt, wie wir ein sittliches Leben führen sollen und können. Und wenn wir das tun, dann gelangen wir zum Ziel, das Gott unserem Leben gesetzt hat, nämlich zum Heil. Aufgrund des Sündenfalls ist der Blick des Menschen getrübt worden auf dieses natürliche Sittengesetz. Und deswegen hat Gott dem Menschen noch einmal geholfen, indem er noch ausdrücklich geoffenbart hat in den 10 Geboten im Wesentlichen, was er eigentlich dem Menschen von Anfang an mit auf den Weg gegeben hat an sittlicher Weisung. Aber die Macht der Sünde war so groß, dass es dem Menschen nicht gelungen ist, meistens in der Regel, diese Gebote auch wirklich zu erfüllen. Und das bringt eben die Erlösung durch Jesus Christus. Das bringt das Evangelium, das insofern ein neues Gesetz ist, als es uns die Gnade schenkt, nicht nur die alten Gebote wirklich zu erfüllen mit Hilfe des Heiligen Geistes, sondern darüber hinaus noch eine vollkommenere Liebe zu leben, die sich anzeigt in den Räten.
Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frey. Zu Gast bei uns ist heute Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir betrachten heute gemeinsam das große dritte Kapitel im Katechismus der katholischen Kirche, in dem es um das Heil Gottes, das Gesetz und die Gnade geht. Wir haben bereits das Gesetz in seinen Ausfaltungen im natürlichen Sittengesetz, im alten Gesetz und dann im neuen Gesetz des Evangeliums betrachtet und kommen nun zum großen Artikel 13 auf der Seite 514, in dem es um die Gnade und die Rechtfertigung geht. Im Punkt 1987 heißt es dann: Die Rechtfertigung. Die Gnade des Heiligen Geistes hat die Macht, uns zu rechtfertigen, das heißt, von unseren Sünden reinzuwaschen und uns, wie es im Römerbrief heißt, die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus und aus der Taufe zu schenken. Sind wir nun mit Christus geboren, gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
Diese Nummer bringt eine Erklärung des Wortes Rechtfertigung. Was ist eigentlich mit diesem Begriff gemeint, der ja in der Theologie auch eine große Bedeutung hat? Es geht darum, zunächst einmal, dass darin die Vergebung der Sünden liegt, also die Reinwaschung von unseren Sünden, und dass uns die Gerechtigkeit Gottes geschenkt wird. Man könnte vielleicht sagen, dass Recht sein vor Gott wird uns geschenkt, dass wir in Ordnung sind vor Gott, dass es in gewisser Weise, könnte man auch umschreiben, im Stand der Gnade sein, oder dass wir wirklich ja in einem Zustand der ungetrübten Freundschaft mit Gott sind. Vielleicht so viel zu diesem Begriff.
Durch die Macht des Heiligen Geistes nehmen wir am Leiden und an der Auferstehung Christi teil, indem wir der Sünde sterben und zu einem neuen Leben geboren werden. Denn wir sind die Glieder seines Leibes, der Kirche, und die Rebzweige, die auf den Weinstock aufgepfropft sind, welcher er selbst ist. Athanasius sagt: Durch den Geist haben wir an Gott teil. Dadurch, dass wir am Geist teilhaben, werden wir der göttlichen Natur teilhaftig. Deswegen sind die, in denen der Geist wohnt, vergöttlicht.
Hier wird gezeigt, was das eigentlich inhaltlich heißt, dass wir eben wirklich teilhaftig werden am Leiden und an der Auferstehung Christi, dass wir mit ihm, mit seinem Erlösungswerk innerlich verbunden sind. Und letztlich heißt eben dann Rechtfertigung auch Vergöttlichung. Wir sind ja noch gerade am Ende der Weihnachtszeit, also wo wir uns daran erinnern, dass eben Gott Mensch geworden ist, um uns Anteil an seinem göttlichen Leben zu schenken, wie es in der Liturgie heißt. Also eine ganz innige, tiefe Verbindung mit Gott. Das meint Rechtfertigung. Das ist das Ergebnis von Rechtfertigung, dass eben das, die ganze Entfremdung, welche die Sünde gebracht hat zwischen Gott und dem Menschen, dass die überwunden ist und wir nun neu verbunden sind mit Gott.
Das erste Werk der Gnade des Heiligen Geistes ist die Bekehrung, die die Rechtfertigung bewirkt, wie Jesus zu Beginn des Evangeliums angekündigt hat, als er sagte: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Der Mensch wird von der Gnade dazu bewogen, sich Gott zuzuwenden und von der Sünde Abstand zu nehmen. So empfängt er die Vergebung und die Gerechtigkeit von oben. Darin besteht die Rechtfertigung selbst, die nicht nur Vergebung der Sünden ist, sondern auch Heiligung und Erneuerung des inneren Menschen.
Das letzte ist ein Zitat des Konzils von Trient, das sich in besonderer Weise mit diesem Thema befasst hat. Also Bekehrung ist der Beginn, aber hier sagt auch der Katechismus, das ist nicht einfach eine Leistung des Menschen, sozusagen aus eigener Kraft, sondern selbst diese Bekehrung ist eigentlich Gnade. Es ist ein von Gott ermöglicht, dass wir uns eben abwenden von der Sünde und in neuer Weise Gott zuwenden und so dann eben diese Vergebung der Sünden empfangen. Und dazu kommt dann, wie das letzte Zitat heißt, eben das Ergebnis davon, die Frucht sozusagen daraus ist dann eben eine Heiligung und eine Erneuerung des inneren Menschen, der eben durch die Macht der Sünde wie abgestorben war.
Herr Domherr Cassetti, in diesen drei Absätzen fällt auf, dass immer die Rede vom Heiligen Geist vor allem ist, dass der Heilige Geist diese Gnade schenkt, dass es das erste Werk der Gnade des Heiligen Geistes ist, diese Bekehrung und Rechtfertigung. Heißt das, dass vor der Geistsendung noch keine Rechtfertigung da war, beziehungsweise sie nicht vollkommen war, oder wie ist das zu verstehen?
Also zunächst einmal stimmt Ihre Beobachtung, und es ist auch ein bisschen ein Kennzeichen dieses Katechismus, dass er immer wieder auf das Wirken des Heiligen Geistes hinweist, weil bei uns im Westen ein bisschen die Gefahr besteht, den Heiligen Geist gelegentlich oder sein Wirken zu gering einzuschätzen. Es geht ja auch die Rede um vom vergessenen Gott in Bezug auf den Heiligen Geist. Also hier kann man spüren, dass der Katechismus nicht zuletzt beeinflusst auch von der ostkirchlichen Theologie uns daran erinnert, dass der Heilige Geist eben ganz wichtig ist für unsere Bekehrung, für unser Heil. Es ist die dritte göttliche Person, die eben besonders aktiv ist seit der Himmelfahrt Christi. Was Ihre konkrete Frage betrifft, das ist vielleicht, muss man aufpassen, es dann zu überspitzt zu sehen, denn es gab auch im Alten Testament Menschen, die den Willen Gottes erfüllt haben, die auf die Stimme Gottes gehört haben, ihrer Berufung gefolgt sind. Man kann nicht sagen, erst im Neuen Testament wird der Heilige Geist überhaupt tätig, sondern er wird natürlich viel intensiver tätig, weil wir in einer Heilsgeschichte stehen, und wir aber die Kirche betont immer wieder, dass eben im Alten Bund vieles vorbereitet worden ist, das Volk Israel vorbereitet worden ist, darauf dann den Messias eben aufzunehmen. Und man kann nicht sagen, dass der Heilige Geist zur Zeit des Alten Bundes sozusagen untätig gewesen ist.
Es ist einfach eine andere Art der Offenbarung.
Ja. Mhm.
Machen wir weiter beim Punkt 1990 auf der Seite 514. Die Rechtfertigung löst den Menschen von der Sünde, die der Liebe zu Gott widerspricht, und reinigt sein Herz. Die Rechtfertigung erfolgt auf die Initiative der Barmherzigkeit Gottes hin, der die Vergebung anbietet. Sie versöhnt den Menschen mit Gott, befreit von der Herrschaft der Sünde und heilt.
Hier ist noch einmal wichtig, dass eben die Initiative ist bei Gott. Gott ist seine Barmherzigkeit, tut den ersten Schritt und ermöglicht dadurch, dass dann der Mensch sich bekehrt und sich löst von der Sünde. Aber es ist die Barmherzigkeit Gottes, die den Anfang macht.
Die Rechtfertigung besteht zugleich darin, dass man durch den Glauben an Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes aufnimmt. Gerechtigkeit besagt hier die Geradheit der göttlichen Liebe. Bei der Rechtfertigung werden Glaube, Hoffnung und Liebe in unsere Herzen gegossen und es wird uns geschenkt, dem Willen Gottes zu gehorchen.
Hier spüren wir eben, dass dieses Wort Rechtfertigung sehr tief und umfassend zu verstehen ist. Also nicht einfach, dass ich jetzt wieder eine saubere Weste habe, sondern dass ich sozusagen hineingestellt bin, eingetaucht bin in die göttliche Liebe, dass es möglich wird, eben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese göttlichen Tugenden zu erfahren und aus diesen Tugenden zu leben.
Die Rechtfertigung wurde uns durch das Leiden Christi verdient, der sich am Kreuz als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe dargebracht hat und dessen Blut zum Werkzeug der Sühne für die Sünden aller Menschen geworden ist. Die Rechtfertigung wird uns durch die Taufe, das Sakrament des Glaubens, gewährt. Sie lässt uns der Gerechtigkeit Gottes gleichförmig werden, der uns durch die Macht seiner Barmherzigkeit innerlich gerecht macht. Die Rechtfertigung hat die Verherrlichung Gottes und Christi sowie die Gabe des ewigen Lebens zum Ziel. Im Römerbrief heißt es dazu: Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne wirksam durch den Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt.
Wichtig ist hier, was ganz am Anfang steht, eben worin ist denn diese Rechtfertigung begründet? Sie wurde durch das Leiden Christi verdient. Also Christus hat sich am Kreuz geopfert, er hat den Ungehorsam der Sünde der Menschen durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz gesühnt und so eben diese Rechtfertigung verdient. Also wir erlösen uns nicht selber, sondern wir verdanken diese Rechtfertigung dem erlösenden Leiden Christi. Das ist der entscheidende Gedanke. Und dann wird hingewiesen, dass uns eben diese Rechtfertigung gewährt wird durch die Taufe. Und das ist ja auch ein Anlass, neu sich darauf zu besinnen, wie reich wir beschenkt sind durch die Taufe. Und hier haben wir in diesem Text eben einen Hinweis, dass diese Rechtfertigung uns durch die Taufe geschenkt worden ist. Also es ist nicht einfach ein äußerliches Zeichen, getauft zu sein, sondern wir sind eingetaucht in dieses Erlösende, in diese Erlösung durch Jesus Christus, die uns durch die Taufe eben geschenkt wird.
Die Rechtfertigung begründet ein Zusammenwirken zwischen der Gnade Gottes und der Freiheit des Menschen. Sie äußert sich dadurch, dass der Mensch dem Wort Gottes, das ihn zur Umkehr auffordert, gläubig zustimmt und in der Liebe mit der Anregung des Heiligen Geistes zusammenwirkt, der unsere Zustimmung zuvorkommt und sie trägt. Wenn Gott durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes das Herz des Menschen berührt, bleibt einerseits der Mensch nicht ganz untätig, denn er nimmt ja jene Eingebung auf, die er auch ablehnen könnte. Andererseits kann er sich doch nicht aus freiem Willen heraus ohne die Gnade Gottes zur Gerechtigkeit vor ihm erheben.
Ja, hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt erwähnt, dass eben bei dieser Rechtfertigung doch es eine Mitwirkung des Menschen gibt. Er muss mindestens dieses Geschenk der Rechtfertigung annehmen wollen. Er muss bereit sein, sich so von Gott in dieser Weise beschenken zu lassen. Das ist gesagt, wir sehen es auch an dem Zitat vom Konzil von Trient aus der Zeit der Reformation, das ist gesagt gegen ein Denken der Reformatoren, das dazu neigte jedenfalls, eine Mitwirkung des Menschen fast oder praktisch auszuschließen. Also hier hält die katholische Kirche daran fest, dass da der Mensch eben nicht nur ein bloßes Objekt ist, eine Art Marionette, an der Gott handelt, sondern weil ja es zur menschlichen Würde gehört, dass er auch mit seiner Freiheit, mit einer Freiheit begabt ist, die Stellung nehmen kann, dass der Mensch hier eben auch mindestens, wenn auch bewegt durch die Gnade, aber doch irgendwann sein eigenes Ja-Wort spricht. Exemplarisch sehen wir das ja bei der Verkündigung durch den Engel Gabriel an Maria, dass eben doch Gott möchte, dass der Mensch, die Menschheit durch Maria überhaupt die Zustimmung gibt, dass da Gott tätig wird.
Die Rechtfertigung ist das erhabenste Werk der Liebe Gottes. Sie wird in Jesus Christus geoffenbart und durch den Heiligen Geist gewährt. Der heilige Augustinus ist der Ansicht, dass die Rechtfertigung des Gottlosen ein größeres Werk ist als die Erschaffung des Himmels und der Erde. Denn Himmel und Erde werden vergehen, während das Heil und die Rechtfertigung der Auserwählten bleiben werden. Er meint sogar, die Rechtfertigung der Sünder übertreffe die Erschaffung der Engel in Gerechtigkeit, da sie von einem noch größeren Erbarmen zeuge.
Ja, mit Bezug auf Augustinus dürfen wir wirklich uns da hinein denken und vertiefen, wie unendlich wir beschenkt sind eben mit dieser barmherzigen Liebe Gottes, die uns verzeiht. Also in gewisser Weise könnte man sagen eben, oder in Anlehnung an Augustinus könnte man sagen, dass Gott Sünden vergibt, in diesem Sinne uns rechtfertigt. Das ist ein ebenso großes Wunder wie die Erschaffung der Welt. Ich sage manchmal, Gott hat die Welt aus dem Nichts erschaffen. Das ist ein gewaltiges Wunder. Wenn er Sünden vergibt, dann führt er etwas ins Nichts zurück, was zwischen ihm und uns steht, nämlich unsere Sünde. Also er macht da eine ganze Sache, er verzeiht wirklich ganz. Und das ist etwas ungeheuer Großes und Schönes, dass es das überhaupt gibt, eben diese barmherzige Liebe Gottes, die uns rechtfertigt.
Der Heilige Geist ist der innere Meister. Die Rechtfertigung lässt den inneren Menschen erstehen und bringt die Heiligung des ganzen menschlichen Wesens mit sich. Wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, so dass ihr gesetzlos wurdet, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, so dass ihr heilig werdet. Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt.
Also die Rechtfertigung im Sinne der Vergebung der Sünden ist eigentlich der Anfang, ist nicht das Ende, sondern der Anfang eben eines Weges der Heiligkeit, einer inneren Erneuerung im Heiligen Geist. Es führt uns dann weiter hinein in ein Leben mit Christus. Und das ist etwas Wundervolles.
Gut, danke, Herr Domherr Christoph Cassetti. Ich würde vorschlagen, dass wir den großen Punkt, die Gnade, nicht mehr beginnen, sondern dass wir damit dann in der nächsten Sendung starten. So danke ich Ihnen für die heutige Sendung. Es ist wahrlich schon was Großes, wenn man so überlegt, dass die Rechtfertigung des Gottlosen, so wie es Augustinus gesagt hat, ein größeres Werk ist als die Erschaffung des Himmels und der Erde. Wenn man das bedenkt, dann merkt man eigentlich, wie klein man ist und wie klein man wird, wenn man diese Rechtfertigung auch nicht annimmt. Es hat ja geheißen, Gott, also die Initiative der Barmherzigkeit Gottes ist das Erste, aber er bietet die Vergebung an. Und wir müssen die Vergebung ja auch annehmen, diese Rechtfertigung, dieser Kniefall vor dem freien Willen des Menschen, dass Gott einfach auch den achtet.
Ja, Gott respektiert diese Entscheidung des Menschen, weil es zur Würde des Menschen gehört, diese Freiheit zu haben, denn Liebe, wirkliche Liebe, personale Liebe ist eben ohne Freiheit nicht zu haben.
Gut, vielen Dank. Dann dürfen wir am Ende der Sendung nur noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ganz gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns erschaffen hat und uns in seinem Sohn die Rechtfertigung geschenkt hat. Gepriesen sei der Sohn, der aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, um uns zu rechtfertigen. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns seit der Taufe heiligt und rechtfertigt und stärkt. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Herzlichen Dank, Herr Domherr Cassetti.
Bitteschön.
Für Sie, liebe Zuhörer, noch der Hinweis, Sie können diese Sendung gerne auch auf CD bestellen. Und zwar bei unserem CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Wenn Sie aus einem anderen Land als Deutschland anrufen, dann wählen Sie vorher bitte die Ländervorwahl 0049, dann die 775 25 75 20. Sie erreichen unsere Kollegen morgen wieder ab 9 Uhr. Ihnen alles Gute, Gottes Segen, das wünscht Ihnen Doris Frey.